Herzlich willkommen an diesem Mittwochnachmittag auf Radio Horeb zur Spiritualitätssendung. Ich freue mich, dass Sie jetzt alle eingeschaltet haben. Mein Name ist Regina Frei. Wir starten heute eine kleine Reihe mit dem Thema Franziskanische Gebetsschule. Referentin wird sein in dieser Reihe Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen in Augsburg. Ich darf Sie recht herzlich einladen. Es ist der erste Teil dieser Reihe. Sie haben also noch nichts verpasst, mit dabei zu sein. Gerade jetzt in der Fastenzeit, denke ich, ist es ein schönes und auch ein passendes Thema, sich über das Gebet Gedanken zu machen. Der heilige Franz von Assisi ist ja mittlerweile wieder ein sehr populärer Heiliger. Er hat auch einen sehr bewegten Lebenslauf. Er hat sich losgesagt von seinem Vater, ging in die Armut, in die Einsamkeit, in die Natur. Und gerade das ist es, was wir heute an ihm kennen, was sehr viele auch fasziniert, seine Verbindung zur Natur. Aber Franziskus war auch ein großer Beter. Er hat im Gebet die Wundmale empfangen, so ist überliefert. Und das Gebet war für ihn sehr wichtig. Er hat sich in seinen letzten Lebensjahren dann auch ins Gebet zurückgezogen, aus der Gemeinschaft heraus. Also können wir vom heiligen Franz von Assisi einiges lernen, die franziskanische Gebetsschule. Heute im ersten Teil schauen wir nach San Damiano, ein wichtiger Ort in Assisi. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern gleich unsere Referentin begrüßen, Schwester Petra Grünert aus Augsburg. Hallo, Schwester Petra.
Grüß Gott, liebe Regina. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer der Radio Horeb-Familie heute Nachmittag.
Ja, Schwester Petra, das ist schön, dass du dir für diese Sendung auch Zeit genommen hast. Ich habe ja schon gesagt, du bist selbst Franziskanerin, das heißt mit dem franziskanischen Gebet eigentlich sehr vertraut, oder?
Ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren Franziskanerin von Maria Stern und so die Quellenschriften des heiligen Franziskus und der heiligen Clara ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen und so habe ich mich auch mit anderen Schwestern und Brüdern immer wieder auf die Suche gemacht, was können wir in der franziskanischen Spiritualität von Franziskus lernen und von Clara, wie können die uns helfen, mit ihren Texten und Gebeten uns selber in eine tiefere persönliche Christusbeziehung zu führen.
Also die Christusbeziehung, ein ganz wichtiger Punkt dieser Gebetsschule. Schwester Petra, wir sind gespannt auf deine Gedanken und Anregungen. Wir haben passend auch Lieder herausgesucht von Bruder Roland Faustin mit Gedanken, die das dann nochmal vertiefen. Wir freuen uns jetzt also über deinen Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir über das Gebet sprechen, möchte ich Sie einladen, auch auf die Worte Jesu zu hören und dass wir mit einem Gebet beginnen. Fasten, Gebet und Almosen sind ja die drei Säulen in der Fastenzeit. Und im Matthäusevangelium haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört, was Jesus selbst sagt zum Thema Almosen geben oder das Beten. Im sechsten Kapitel sagt er uns selber diese Weisung zum Gebet, die ich uns gerne am Anfang unserer Sendung voranstellen möchte. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Dieser Text aus dem Matthäusevangelium zum Vaterunser und zum Gebet ist auch das Lieblingsgebet des heiligen Franziskus geworden, das Vaterunser, der Blick auf Jesus und auf den Vater. Und so möchte ich uns einladen, dass wir uns einstimmen mit dem ersten Lied und uns auf die Berufungsgeschichte und die Gebetsgeschichte des heiligen Franz öffnen, von dem wir viel lernen können.
Bruder Francesco, eil nicht vorüber, eile doch nicht so, warte doch lieber.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Franziskus war frei geworden von seinen eigenen Vorstellungen und so wollen wir ihm einfach folgen, wie er auf die Suche gegangen ist, Gott zu suchen, einen tieferen Sinn für sein Leben zu finden. Das Gebet ist für uns ja die Zeit und der Ort, wo ich persönlich mit Gott in Beziehung trete. Und wie hat das im Leben von Franziskus ausgeschaut? Was hat ihm geholfen oder wie ist er vom Geist Gottes in die Begegnung mit dem Vater und mit Jesus geführt worden? Das Leben des heiligen Franziskus und der heiligen Clara, es liegt fast genau 800 Jahre zurück. Am Beginn des 12. und 13. Jahrhunderts. Viele Veränderungen haben damals stattgefunden in Europa. Es war eine Umbruchszeit, ähnlich wie wir unsere Zeit heute auch wahrnehmen. Europa steckt in großen Veränderungen. Wir stecken in einer großen Umbruchszeit in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Kirche. Vielleicht auch in unseren Städten, Gemeinschaften und Familien. Wenn wir auf Franziskus und Clara schauen, zwei Menschen, die heilig geworden sind, die mit Leidenschaft in ihrem Leben angefangen haben, Gott zu suchen, um aus ihrer Gebrochenheit befreit und heil zu werden. So können wir auf Franziskus schauen, der ein Kind seiner Zeit war und auch viele Ähnlichkeiten mit uns zu entdecken sind. Er ist ein junger Mann, der im Wohlstand, im Reichtum aufwächst, der zur Karriere erzogen wird, der hohe Ideale verfolgt, die Ideale des Rittertums seiner Zeit, edle Gesinnung auch für die Armen. Er war ein Sänger und ein Tänzer mit seinen jugendlichen Freunden. Er war auch ein Geschäftsmann und ein Wohltäter für die Armen. Er sollte das Geschäft seines Vaters übernehmen, der ihn in diese Geschäftsunternehmungen immer mehr eingeführt hat, sogar auf Handelsreisen nach Frankreich mitgenommen hat. Franziskus war ein junger, weltgewandter und weltzugewandter junger Mann. Er hat aber auch in seiner Zeit Erfahrungen gemacht mit Krieg, mit Kerker und Krankheit. Diese drei Ks. Er ist selbst in den Krieg gezogen, stand einmal auf der Sonnenseite der Sieger, wurde dann aber auch als Verlierer gefangen genommen. War im Kerker gefangen gehalten, in einem mittelalterlichen Gefängnis in Dunkelheit und ist in dieser Zeit auch krank geworden, als er von seinen Eltern freigekauft wurde. Mit Anfang 20 steht dieser junge Franziskus in einer Lebenskrise, die ihn auch in eine Sinnkrise führt. Kann der Reichtum, die Karriere, das hohe Streben, das Geschäftsleben wirklich alles sein? Franziskus steckt in einer Sinnkrise. Und in dieser Zeit der Krise gibt er seiner inneren Sehnsucht einen Raum, auch seinem Schatz des Glaubens, den er vielleicht über Jahre verschüttet hatte, gibt er neuen Raum. Franziskus geht in die Einsamkeit der Natur, in die Stille. Er entdeckt die heilsame Atmosphäre von Stille und Einsamkeit und kann so leichter seiner Herzenssehnsucht folgen. Dieser junge Mann, nach anfänglichen Hochheitsstreben und dann plötzlichem Scheitern und Grenzerfahrungen, er sucht mit Anfang 20 neu nach einem tieferen seines Lebens. Er hat Scheitern, er hat Grenzen erfahren und er wurde verwundet, auch in seiner Seele. Franziskus lässt aber der inneren Sehnsucht in seinem Herzen einen Raum, er lässt sie zu und er macht sich auf den Weg. Er war immer schon ein Mann, der auch als reicher Geschäftsmann den Armen Almosen gegeben hat. Und so richtet er in dieser Zeit auch immer wieder den Blick auf die Armen, die ihm in diesen Tagen begegnen. In der Drei-Gefährten-Legende berichten seine Gefährten Folgendes. Wenn sie sagen, zwar war Franziskus schon längst ein Wohltäter der Armen gewesen, doch von jetzt an beschloss er, noch fester in seinem Herzen, keinem Armen, der ihn an des Herrn statt bitte, fernerhin etwas abzuschlagen, vielmehr noch freigebiger und reichlicher, als er es gewohnt war, Almosen zu spenden. Immer versorgte er deshalb jeden Armen, der ihn außerhalb des Hauses um ein Almosen anflehte, wenn er konnte, mit Geld. Hatte er aber kein Geld, gab er den Ledergürtel, um den Armen nicht leer fortzuschicken. Hatte er aber auch den nicht, ging er an eine verborgene Stelle, zog sein Hemd aus und schickte den Armen diskret dorthin, damit er es um Gottes Willen für sich hole. Der Blick von Franziskus erwendet sich in dieser Zeit der Suche nach dem tieferen Sinn immer wieder auch den Armen zu. Er ist ein Wohltäter, er gibt Almosen und er geht auf Wallfahrt sogar nach Rom. Dort macht er verschiedene Erfahrungen, wie auch die Reich mit dem Geld bei der Wallfahrt umgehen, und wechselt sogar mit einem Bettler in Rom seine Kleider, um sich selbst vor eine Kirche zu setzen als Armer in dem Gewand eines Bettlers, um Almosen zu betteln und eine körperliche, eine sinnliche Erfahrung zu machen, wie es einem wohl geht, wenn er um das Nötigste bettelt. Franziskus, er begegnet aber auch den Aussätzigen seiner Zeit, die in seiner Heimat draußen vor den Toren Assisis leben müssen, in den Leprosenheimen, in den aussätzigen Heimen, wo sie versorgt werden, aber auch dort, wenn es ausgeht, immer wieder in die Nähe der Stadt kommen, um zu betteln. In der Begegnung mit einem Aussätzigen macht der junge Franziskus fast eine mystische Erfahrung. Indem Franziskus sich selbst überwindet und dem Aussätzigen begegnet, indem er von seinem hohen Ross heruntersteigt, auf ihn zugeht, ihm etwas gibt, ihn umarmt und sogar den Friedenskuss empfängt, da verwandelt sich in Franziskus alles, was ihm vorher als Ekel und Bitternis erschienen ist, in seinem Herzen, in seiner Seele, in Süßigkeit. Er beschreibt selber am Ende seines Lebens in seinem Testament, dass Gott ihn unter die Aussätzigen geführt hat, wenn er sein Testament beginnt mit den Worten: So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben der Buße zu beginnen. Denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Franziskus hat einen Blick für die Armen, und in der Begegnung mit ihnen verwandelt sich etwas in seinem Herzen, in seiner Seele. Franziskus erfährt eine innere Umwandlung und wird durch die Aussätzigen und in der Begegnung mit ihnen auf einen neuen Weg geführt. Der Heilige Geist, so schreiben die Quellenschriften, führt in dieser Zeit Franziskus in die Ruine von San Damiano. Und dort macht er die Entdeckung einer großen Kreuzikone, eines wahrscheinlich syrisch-byzantinischen Mönches, der sie gemalt hat. Wer von Ihnen diese Kreuzikone von San Damiano vielleicht nicht kennt, versuche ich mit den Worten von Pater Leonhard Lehmann Ihnen kurz diese Kreuzikone zu beschreiben, wie sie aussieht. Franziskus entdeckt eben diese große Kreuzikone, in der Christus am Kreuz steht. Er hängt nicht. Seine Augen sind offen und die Arme auf dieser Ikone sind weit ausgebreitet. Unter dem Kreuz stehen Maria und Johannes, die beiden anderen Marien und der Hauptmann, der gläubig bekennt, wahrlich, dieser Mann war gerecht. Ebenso sind darauf die Engel der Auferstehung und die Frauen am Grab zu sehen. In einem Medaillon über dem gekreuzigten Auferstandenen fährt Christus siegesbewusst in den Himmel auf. Engel erwarten ihn. Am oberen Rand der heute etwa 800 Jahre alten Ikone erscheint der Himmel in einem Halbkreis, aus dem sich die segnende Hand des Vaters über den Sohn erhebt. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Der Segensfinger des Vaters auf der Ikone kann auf den Heiligen Geist gedeutet werden, der in der Pfingstsequenz Finger des Vaters genannt wird. Und so haben wir auf dieser Kreuzikone, auf dem Tafelbild, Vater, Sohn und Heiligen Geist dargestellt. Es ist ein buntes Ikonenkreuz mit roten Farben, mit hell leuchtenden Farben, und Christus steht als der Auferstandene in der Mitte des Kreuzes. Diese Kreuzikone in San Damiano entdeckt Franziskus, während er um sich wahrnimmt, dass diese Kirche im Zerfall steht. Diese Kreuzikone steht in einer Ruine, in einer kleinen Landkirche, draußen vor der Stadt Assisi, vergessen von ihren Bewohnern. Der Priester, dem sie gehört, der sie verwaltet, er hat kein Geld, um sie zu erhalten. Franziskus ist betroffen von diesem Kreuz, das fast 2 Meter groß in dieser Ruine steht. Er entdeckt Jesus eben, dass er nackt vor ihm steht auf Augenhöhe. Und sein Bild, das er gewohnt war, von Gott, von Christus, dem Weltenherrscher, wie er es über dem Portal des Domes seiner Stadt San Rufino kennt, wo Christus auf einem hohen Himmelsthron sitzt, umgeben von der Sonne und vom Mond, von einem Christus und Weltenherrscher, der scheinbar nichts mit den Menschen zu tun hat. Franziskus macht hier vor der Kreuzikone eine ganz neue Erfahrung. Er sieht dem Gekreuzigten Jesus, der mit offenen Armen vor ihm steht, in die offenen Augen. Dieser Franziskus, der nicht mehr weiß, was der Sinn seines Lebens ist, er lässt sich nieder vor der Kreuzikone von San Damiano. Er verweilt dort. Er schaut diese Kreuzikone an, entdeckt Christus und die vielen, die unter seinen Armen stehen, die bei ihm stehen in seiner Kreuzesnot. Er schaut Christus an und die offenen Arme, offenen Augen und sein offenes Ohr, sie sprechen ihn an. Ja, sie rühren ihn an. Und Franziskus beginnt vor dem Kreuz zu fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? In der Einsamkeit und Stille beginnt Franziskus vor der Kreuzikone auf Christus zu schauen und hinzuhören in der Stille, ob er eine Antwort erfährt. Franziskus, er beginnt mit eigenen Worten ein Gebet zu formulieren, das seine innere Not ausdrückt, die Finsternis und Unklarheit in seinem Herzen. Er beginnt dieses Gebet zu sprechen: Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis in meinem Herzen und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. Ich möchte Sie einladen, dass wir dieses Gebet von Franziskus in seiner original italienischen Sprache uns im Lied anhören, auf uns wirken lassen und vielleicht auch in unseren geistigen Augen uns vor unser Kreuz stellen, das wir kennen, das wir zu Hause haben, und Gott ansprechen: Erleuchte die Finsternis meines Herzens.
höchster, allmächtiger Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens, gib mir rechten Glauben, sichere Hoffnung und vollkommene Liebe. Das ist ein Lied, ja, der Text, ein Gebet des heiligen Franziskus. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb, hier an diesem Mittwochnachmittag mit dem Thema Franziskanische Gebetsschule. Eine kleine Reihe, die wir heute beginnen mit unserer Referentin Schwester Petra Grünert. Heute blicken wir auf Franziskus in San Damiano. Wir haben eben gehört, dass er vor diesem Kreuz in San Damiano stand und dieses Gebet formuliert hat: Höchster, allmächtiger Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens, gib mir rechten Glauben, sichere Hoffnung und vollkommene Liebe. Und wir hören nun weiter die Gedanken von Schwester Petra.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen gern ein paar Gedanken von Pater Leonhard Lehmann vortragen zu diesem Gebet des heiligen Franz vor dieser Kreuzikone, wie er folglich beschreibt. Franziskus redet Gott ganz so an, wie es dem Antlitz des Gekreuzigten entspricht, der ihn vom Kreuz her anblickt, als höchsten, glorreichen, herrlichen. In zahlreichen anderen Gebeten und noch im Sonnengesang wird Franziskus so beten: Höchster, allmächtiger, guter Herr. Der Erfahrung des hoheitsvollen, leuchtenden Angesichts entspricht die Bitte: Erleuchte die Finsternis meines Herzens. Gegenüber Gott, der in unzugänglichem Licht wohnt, kann der Mensch nur Finsternis aufweisen. Franziskus bittet, in den Lichtstrahl Gottes treten zu dürfen, Klarheit zu bekommen für sein Leben. Das Dunkel seines Herzens, seine Ratlosigkeit und Unruhe, die ihn zwischen Bitterem und Süßem schwanken lässt, das alles liegt in seiner Bitte um Erleuchtung des Herzens. Denn Herz meint ja den ganzen Menschen, die Person Mitte. Es ist bemerkenswert, wie er nun nicht um die Lösung des Konflikts mit dem Vater oder um Gesundheit bittet, sondern Franziskus bittet um die drei göttlichen Tugenden, die christliches Leben grundlegen und ausmachen. Mich wie Abraham glaubend und vertrauend einem anderen überlassen, in der Hoffnung über mich selbst hinausschauen, in der Liebe über mich selbst hinauswachsen. In Glaube, Hoffnung, Liebe gebe ich Antwort dem Du Gottes und dem Du des Nächsten. In dieser Kommunikation und Kommunion finde ich mich selbst, wachse und gelange ich zur Vollendung. Nach den theologischen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe bittet Franziskus um Gespür und Erkenntnis. Er möchte erspüren, worin der Sinn seines Lebens liegt. Er möchte erkennen, was er tun soll. Franziskus bittet Gott: Lass mich sensibel werden für dich und die Menschen. Mach mich empfänglich für deinen Ruf und empfindsam für die oft stumme Bitte vieler. Lass mich offen werden mit allen meinen Sinnen und so den Sinn des Lebens greifen und begreifen. Die Bitten zielen auf ein Tun. Franziskus bittet letztlich um das eine, dass er fähig werde, Gottes Auftrag zu erfüllen. Lass mich nicht mein Leben an dir vorbeiplanen, mein Programm nicht ohne dich machen. Hilf mir, deinen Auftrag zu erkennen und wenn ich ihn erkannt habe, auch auszuführen, ohne daran herumzudeuten. Lass mich nicht beim bloßen Wort bleiben, sondern im Tun erfüllen, was ich als heiligen und wahrhaften Auftrag begriffen habe. Hat Franziskus bis zu diesem Zeitpunkt viel an sich selbst gelitten und seine innere Dunkelheit, Unsicherheit und Angst als Daseinsschmerz erfahren, so verwandelt sich nun sein Leiden an sich selbst in ein Mitleiden mit dem Gekreuzigten und mit den Kranken. Sein Leiden bekommt einen Bezugspunkt und einen Inhalt. Die Liebe zu den Aussätzigen wird Franziskus fortsetzen und ausdehnen auf die gewöhnlichen und verachteten Leute, die Armen und Schwachen, Aussätzigen und Bettler am Weg. Ja, Franziskus wird leiden mit jedem bedrängten Geschöpf, weil er darin seinen leidenden Herrn erblickt. Das Mitleiden mit dem Gekreuzigten bestimmt von nun an den Weg von Franziskus. Franziskus wird sich von sich aus losschälen, sich so vom Leiden des anderen prägen lassen, dass gegen Ende seines Lebens der Gekreuzigte sich seinem Leibe einprägt. Die Stunde des Hörens und betenden Antwortens in San Damiano ist der Anfang jenes Weges von Franziskus, an dessen Ende die Christusverähnlichung auf dem Berg Laverna stattfindet, wenn er die Wundmale von Christus sichtbar empfangen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, Franziskus, er verweilt immer wieder vor dieser Kreuzikone in diesen Tagen, Wochen und Monaten seiner Suche. Er fühlt sich von Christus liebevoll angeschaut. Er spürt in dieser Stille und Einsamkeit vor dem Kreuz: Ich bin von Gott geliebt. Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Dieser Jesus, er spricht plötzlich in die Stille hinein. Er spricht Franziskus an und ruft ihn bei seinem Namen. Franziskus, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh hin und baue es wieder auf. Franziskus ist erschüttert und betroffen, ja verängstigt, weil er glaubt, dass jemand anders in der Kirche ist. Nein, Jesus spricht allein vom Kreuz zu ihm und trifft ihn mitten ins Herz. Franziskus ist so betroffen von der Ansprache seines Namens und diesem Auftrag, dass er aufschreit mit Freude: Ja, Herr, das will ich tun. Ich will die Kirche wieder aufbauen, diese Ruine. Und Franziskus, er packt die Steine und beginnt nun, die Mauern dieses zerfallenen Gotteshauses wieder aufzurichten, wie es uns die Quellenschriften von Franziskus berichten. Franziskus wendet sich um, er kehrt um, ja, er bekehrt sich selbst und stellt Jesus und Gottes Willen auf den ersten Platz in seinem Leben. Wenn er sich selbst anschaut, der junge Franziskus, er hat fast 20 Jahre so gelebt, als wie es Gott in seinem Leben nicht gibt, beschreibt er. So muss er die Ruine seines Leibes, seiner Seele erst selber auch wieder aufbauen, indem er in eine lebendige Beziehung zu Christus, seinem Heiland, tritt, der ihn aufbauen kann. Denn jeder Getaufte ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir nicht in Gottes Willen leben, wenn wir sündigen, dann ruinieren wir auch den Tempel des Heiligen Geistes in unserem Leib. Dann sind wir selbst quasi eine Ruine. Franziskus erneuert so im Tun, im Schauen und im Hören auf Christus sich selbst und dann auch die Gebäude der Kirche und später auch die Gemeinschaft der Kirche. Aus dieser Erfahrung vor dem Kreuz: Ich bin von Gott liebevoll angeschaut. Ich stelle mich unter den liebenden Blick Jesu und entdecke, dass er auch ein offenes Ohr für mich hat. Franziskus fühlt sich von Christus angesprochen. Er bekommt einen neuen Lebensauftrag: Baue meine Kirche wieder auf. Und er spürt sich und fühlt sich von Christus geliebt, von Gott geliebt, der bereit war, am Kreuz für mich zu sterben. Ja, Gott will in meiner Seele, in der Seele von Franziskus und von Ihnen, in jedem Menschen Wohnung nehmen im Herzen. Er will jeden von uns liebevoll anschauen und uns liebevoll zusprechen. Und er hat für jeden von uns einen Lebensauftrag, für mich und für Sie. Und so lade ich Sie ein, mit Franziskus nach diesem Lebensauftrag Ausschau zu halten und im Lied uns einzustellen: Ja, will ich Christus folgen? Will ich diese Entscheidung treffen? So wie Franziskus, der sich entschieden hat in San Damiano: Ich will Christus, meinem Herrn, neu folgen.
Spiritualität bei Radio Horeb, heute auf den Spuren des heiligen Franziskus. Franziskanische Gebetsschule heißt unsere Sendereihe. Heute der erste Teil, Franziskus in San Damiano. Schwester Petra Grünert aus Augsburg ist unsere Referentin. Sie hat uns eben geschildert, wie der heilige Franziskus vor dem Kreuz in San Damiano gebetet hat, wie er diesen Ruf vernommen hat, baue meine Kirche wieder auf. Und die Frage bzw. die Bitte, der Wille Gottes, dass Gott in jedem Herzen, in jedem menschlichen Herzen Wohnung nehmen möchte, im Herzen des heiligen Franziskus, aber auch in unseren Herzen, wo wir uns immer wieder fragen können mit Blick auf das Kreuz, möchte ich Gott in mein Herz einlassen und mein Herz von Gott verwandeln lassen. Also ein Punkt aus der franziskanischen Gebetsschule, ganz einfach umzusetzen. Jetzt hören wir aber weiter die Gedanken von Schwester Petra über Franziskus und seine Beziehung zu Christus.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Franziskus war ganz betroffen und getroffen von dieser Angesprochenwerden von Jesus vom Kreuz. Die Drei-Gefährten-Legende berichtet uns, was Franziskus nun in die Tat umgesetzt hat nach dieser göttlichen Erfahrung von der Liebe Gottes und diesem neuen Lebensauftrag. So berichten die drei Gefährten Folgendes. Nach der Offenbarung und Anrede des Gekreuzigten erhob sich Franziskus voll Freude, bezeichnete sich mit dem Zeichen des Kreuzes, bestieg sein Pferd, nahm Tuche verschiedenster Farben mit und kam in die Stadt Foligno. Dort verkaufte er das Pferd und alles, was er mit sich geführt hatte, und kehrte zur Kirche San Damiano zurück. Hier fand er jenen armen Priester, küsste ihm mit großem Glauben und Hingabe seine Hände, bot ihm das Geld an, das er bei sich trug, und erzählte der Reihe nach sein Vorhaben. Der Priester wurde stutzig, wunderte sich über eine so plötzliche Bekehrung und weigerte sich, dies zu glauben. Und weil er meinte, man halte ihn zum Narren, wollte er das Geld nicht bei sich behalten. Franziskus jedoch ließ sich in keiner Weise beirren und bemühte sich, mit seinen Worten Glauben zu finden. Noch eifriger bat er den Priester, er möge ihn bei sich wohnen lassen. Schließlich gestattete ihm der Priester, dort zu bleiben. Das Geld aber nahm er nicht an, aus Furcht vor den Eltern. Daher warf er es, der Verächter des Geldes, in eine Fensternische und verachtete es wie Staub. Mit anderen arbeitete Franziskus beharrlich an jenem Bau, so die drei Gefährten. Den Bürgern von Assisi und jedem, der sonst an der Kirche vorbeiging, rief er laut in der Freude des Geistes auf Französisch Folgendes zu: Kommt und helft mir beim Bau der Kirche San Damiano. Hier wird bald ein Kloster von Frauen sein, durch deren Ruhm und Leben unser himmlischer Vater in der ganzen Kirche verherrlicht werden wird. Siehe, wie er von prophetischem Geist erfüllt die Zukunft vorhersagte. Ja, dies ist jene gottgeweihte Stätte, an der die ruhmreiche Genossenschaft und der so hervorragende Orden der armen Frauen entstand. Franziskus beginnt, die Kirche, die Ruine von San Rufino zu renovieren und wieder aufzubauen. Und der Heilige Geist gibt ihm diesen prophetischen Impuls, diesen Ausspruch, dass hier einmal ein Kloster von heiligen Frauen sein wird. 6 Jahre später, am Palmsonntag 1212, folgt die Clara von Assisi ihrer Herzenssehnsucht und bricht aus ihrem Elternhaus aus. Sie ist von Franziskus und den ersten Brüdern angeregt, auch ein Leben in Einfachheit, Armut und nach dem Evangelium Jesu Christi führen zu wollen. Franziskus führt nach verschiedenen Versuchen die junge Clara mit ihrer leiblichen Schwester Agnes, die ihr auch nachgefolgt ist, über verschiedene Klöster und Frauengemeinschaften am Ende in das kleine Klösterchen von San Damiano, das er 6 Jahre vorher aufgebaut hat. Und in der Mitte der Kirche diese Kreuzikone steht, die Franziskus angeschaut, angesprochen hat und von der er sich geliebt weiß, von Christus, der für ihn gestorben ist. An diesen Ort in San Damiano bringt Franziskus die junge Clara mit ihrer Schwester, die ein Leben in Einfachheit und Armut ganz in Stille und Einsamkeit führen will, wie abgeschlossen in einer Zelle, wie in einem Brautgemach, um mit Christus, ihrem Bräutigam, allein sein zu können. Wenn wir uns das mal vor Augen stellen, die junge Clara mit ihrer vielleicht noch jüngeren Schwester Agnes, diese zwei jungen Frauen sind alleine in dieser Kirche San Damiano mit der Kreuzikone und mit einigen Räumlichkeiten herum, die gebaut worden sind, und verbringen dort ihren Tag, ihre Zeit. Neben den alltäglichen Aufgaben, die es gilt, um sein Leben zu gestalten, verbringen sie wahrscheinlich sehr viele Stunden im Gebet vor dieser Kreuzikone, in der Stille, in der Einsamkeit oder Zweisamkeit, im Blick auf Christus, den Gekreuzigten, den Clara für sich als ihren Bräutigam erwählt hat, die sich verweigert hat, eine irdische Ehe einzugehen, einen irdischen Bräutigam zu nehmen, weil ihre Sehnsucht, ihre Liebe so groß war, Christus nachfolgen zu wollen. Diese junge Clara, wenn wir uns vor Augen stellen, sie sitzt oder sie kniet vor der Kreuzikone in San Damiano und sie nimmt Jesus am Kreuz mit ihren leiblichen Augen wahr und betrachtet es mit den vielen anderen Personen, die auf dem Kreuz auch uns entgegentreten. Aber zentral steht Christus, der Gekreuzigte, mit seinen offenen Armen, mit seinen offenen Augen, mit seinem offenen Ohr und seinem offenen Herzen. Clara schaut ihn an. Ja, sie nimmt ihn wahr, auch mit den Augen ihres Herzens, im Glauben, ihren Bräutigam, der sich für sie hat kreuzigen lassen. Und Clara lässt sich von Christus anschauen, wie Franziskus, liebevoll. Und dieser liebevolle Blick von Christus, dem Gekreuzigten, er verwandelt das Herz von Clara in ein immer liebenderes Herz, das Christus und die Menschen liebt. In diesem Schauen, Anschauen und auch angeschaut werden von Christus wird das Wesen und das Herz von Clara immer mehr verwandelt. Und im Laufe der Zeit kommen immer mehr Frauen in ihre Gemeinschaft, die auch in dieses kontemplative Leben eintreten, um Christus, ihren Bräutigam, zu suchen, um Zeit mit ihm zu verbringen und von ihm geformt zu werden. Selbst im fernen Prag ist die junge Königstochter Agnes auf der Suche nach einem Sinn ihres Lebens und kommt mit Clara in Kontakt, in Briefkontakt, und sie möchte gern ein Kloster gründen und auch diesen geistlichen Weg wie Clara gehen. Clara ermutigt diese junge Agnes von Prag in ihren Briefen und lenkt auch ihren Blick auf Christus, den Gekreuzigten, wenn sie der Agnes von Prag folgende Worte schreibt in ihrem zweiten Brief. Deinen Bräutigam, schöner als alle Menschenkinder, der um deines Heiles willen der geringste der Menschen geworden, verachtet, zerschlagen, am ganzen Körper von der Vielzahl der Geißelschläge wund, in Todesnot am Kreuz verscheidend. Auf ihn, edle Königin, blick hin, betrachte ihn, beschaue ihn in Sehnsucht, ihm ähnlich zu werden. Clara will ihrem Bräutigam ähnlich werden und sie lädt andere Frauen ein, auch auf ihn, den gekreuzigten Bräutigam, zu schauen, um ihn immer ähnlicher zu werden, diesen liebenden Blick auf sich zu nehmen. Und ich lade uns ein, beim nächsten Lied, Alto e Glorioso Dio, einmal zu versuchen, diesen liebenden Blick Jesu auf uns jetzt in dieser Musik wirken zu lassen. Diesen liebenden Blick Gottes, der für mich am Kreuz sich hingegeben hat, sich kreuzigen ließ, sein Herz durchstoßen ließ und seine Hände und Füße annageln hat lassen.
Alto e glorioso Dio.
Ja, der liebevolle Blick Jesu in San Damiano auf Clara von Assisi und der liebevolle Blick Jesu, der auch heute auf uns, auf jedem von uns liegt, das ist etwas, was wir mitnehmen können aus der franziskanischen Gebetsschule, aus diesem ersten Teil hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei, ich darf Sie durch diese Sendung begleiten und unsere Referentin Schwester Petra hat geschildert, wie der heilige Franz von Assisi nach San Damiano gefunden hat, wie ihn das Kreuz angesehen hat, wie er das Kreuz angesehen hat, wie er von Christus angesprochen wurde und ja, wie er dann sein Leben verändert hat, wie er Christus nachgefolgt ist. Schwester Petra, das sind, finde ich, sehr eindrückliche Schilderungen, die du uns jetzt mitgegeben hast. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben die Sendung Franziskanische Gebetsschule genannt, also nicht nur Gebetsbetrachtung. Was können wir jetzt davon lernen?
Im Blick auf Franziskus und Clara können wir heute als moderne Menschen, auch wenn wir im Beruf stehen, schon einige Dinge lernen. Eine erste Frage, die wir vielleicht von Ihnen lernen können: Bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen, auch der Sehnsucht in meinem Herzen einen Raum zu geben? Oder lasse ich mich von äußeren Dingen, von Umständen, von den Vorstellungen meiner Eltern oder anderen Menschen bestimmen? Die Pläne von den Eltern von Franziskus und Clara für die zwei jungen Menschen waren ja ganz anders. Bin ich bereit, innezuhalten, auch in dieser Anfang der Fastenzeit, einmal innezuhalten und nachzuspüren, will ich denn meiner Sehnsucht Raum geben, da eine Entscheidung zu treffen? Und wenn ich mich dafür entscheide, auch auf die Suche zu gehen, was ist denn meine Sehnsucht? Was oder wen suche ich denn in meinem Leben? Was gibt meinem Leben einen tieferen Sinn? Und so wie Franziskus und Clara diese Entscheidung getroffen haben, dieser Sehnsucht Raum zu geben, was hat ihnen geholfen und was kann uns helfen? Es ist, denke ich, einmal der Rückzug in die Stille und Einsamkeit, um in mein Herz zu hören und zu schauen, dass ich mich, auch wenn ich im Beruf stehe, versuche, eine Zeit zu finden, zu entscheiden, ob am Morgen oder am Abend, eine Zeit zu nehmen, um meiner Sehnsucht in der Stille meines Zimmers, meines Gebetsecke, die ich mir gestalte, oder in einer Kirche, in einer Kapelle, wo ich ungestört sein kann, mich der Stille und Einsamkeit auszusetzen und einfach auch hineinzuhören in das Herz, meinen Blick auf ein Kreuz zu richten. Es gibt ganz unterschiedliche Kreuzdarstellungen. Ich lade Sie aber vielleicht auch ein, vielleicht kennen Sie die Kreuzikone von San Damiano, von Franziskus und Clara. Oder Sie laden sie sich aus dem Internet herunter. Oder ich weise Sie auch gerne auf unsere Homepage www.franziskanerinnen-am-dom.de hin, wo ich Ihnen gerne auch diesen Impuls zur Verfügung stelle zum Download, dass ich mir in dieser Zeit vielleicht so die Kreuzikone von San Damiano vor mein Angesicht stelle und beginne, da eine stille Zeit zu verbringen. Meinen Blick wie Franziskus und Clara auf Jesus am Kreuz zu richten und mich von ihm anschauen zu lassen, das Kreuz auf mich wirken zu lassen, seine ausgebreiteten Arme, seine offenen Arme, die mich einladen, zu ihm zu kommen. Er will mir etwas schenken. Und was kann ich auch von Franziskus und Clara als moderner Mensch lenken? Vielleicht die Fragestellung zu ändern. Nicht, was will ich denn aus meinem Leben machen, sondern vielleicht auch, wie Franziskus, zu fragen: Herr, was willst du von mir, dass ich tun soll? Und mir kann auch das Gebet von Franziskus und die Erleuchtung der Finsternis meines Herzens für mich persönlich eine Hilfe werden, um Gottes Licht in mein Leben hereinzubitten. Ich kann auch, wie Franziskus und Clara, vor einem Kreuz oder der Kreuzikone von San Damiano verweilen und versuchen, einmal Jesus am Kreuz mit meinem Leib nachzuspüren, indem ich mich vielleicht vor das Kreuz hinstelle, ihm in die Augen blicke oder auch meine Arme ausbreite, mit meinem Leib anfange zu beten. Es ist eine urchristliche Haltung, mit ausgebreiteten Armen zu beten oder mich auch vor das Kreuz hinzuknien und meine Arme wie Jesus zu öffnen und ihn anzuschauen, nachzuspüren, wie die Schwere in meine Arme ganz schnell hineinsteigt, wenn ich dabei vielleicht ein Vaterunser oder ein Gebet von Franziskus bete. Oder dass ich es sogar wage, wie Franziskus und Clara, die es später oft getan haben, in der Einsamkeit des Gebetes, mich auch in meinem Zimmer oder in meiner Gebetsecke vor dem Kreuz auf einer Decke auf den Boden zu legen und einmal vor diesem Kreuz auch am Boden meine Arme auszubreiten und diesem Kreuz nachzuspüren. Franziskus und Clara sind auch Menschen gewesen, die mit ihrem ganzen Leib gebetet haben. Und es gilt es heute wieder zu entdecken, in unserem persönlichen Gebet mit unserem Leib zu beten und auch die Arme und Hände zu öffnen. Es ist zum Beispiel eine alte franziskanische Tradition, das Kreuzgebet mit offenen Armen zu beten und Jesus anzubeten. Was können wir lernen? Einfach sich 10 Minuten, 15 Minuten am Morgen oder am Abend Zeit zu nehmen, in der Stille vor dem Kreuz oder einem Christusbild zu verweilen, mich liebevoll anschauen zu lassen, hinzuhören, seinen liebenden Blick auf mich ruhen zu lassen und ihn zu mir sprechen zu lassen. Dieses Angesprochen und Geliebtwerden kann uns wirklich auch öffnen, dass wir uns öffnen für den Blick auch für die Armen in unserer Umgebung, dass wir uns auch den Ärmeren und Ärmsten zuwenden, wie Franziskus sich den Aussätzigen und Armen seiner Zeit zugewandt haben, um so der Liebe, die wir empfangen vom Kreuz her, vom persönlichen Gebet, dieser Liebe einen Ausdruck zu geben. Das sind einige Punkte, die ich gerne mitgeben möchte als Einübung vielleicht für die kommenden Wochen in der Fastenzeit, immer wieder sich Zeit zu nehmen, in der Stille den Blick auf ein Kreuz, auf Christus, den Gekreuzigten, wie Franz und Clara, ihn anzuschauen und sich selber anschauen zu lassen.
Ja, Schwester Petra, vielen Dank. Du hast ein Gebet noch vorbereitet, um die Sendung abzuschließen. Ich würde dich bitten, dass wir das jetzt noch gemeinsam sprechen und danach gibt es dann noch ein paar Hinweise zur Sendung.
Ja, ich möchte einfach gerne dieses Gebet, unseren ersten Teil, abschließen mit dem Segen des heiligen Franziskus, der uns begleiten möge, dass wir uns angeschaut, angesprochen und geliebt wissen vom Christus, dem Gekreuzigten. Der Herr segne dich und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir den Frieden. Der Herr segne dich, uns alle, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Herzlichen Dank, Schwester Petra. Das war jetzt der erste Teil der franziskanischen Gebetsschule. Der zweite Teil, den hören Sie am 12. April. Das ist der Mittwoch in der Karwoche. Da folgt dann der zweite Teil der franziskanischen Gebetsschule. Schwester Petra hat vorher auf eine Homepage hingewiesen. Wir werden diese auf unserer Homepage auf www.horeb.org verlinken. Dann können Sie ganz einfach draufklicken und kommen dann zu dem Impuls von heute. Ich denke auch zu einem Bild von diesem Kreuz von San Damiano, wenn Sie es noch nicht gefunden haben im Internet oder es Ihnen nicht bekannt ist. An dieser Stelle darf ich mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute auch im Gebet in dieser Fastenzeit. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.